Unser Bruder Holger Steu hat das Thema, wie führt uns der Heilige Geist? Und er hat mir eine umfassende Schriftlesung vorgegeben. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir im Namen Jesu zusammenkommen dürfen, zu diesem heiligen und wunderbaren Namen, diesem Namen, in dem alles heil liegt, alle Rettung, in dem Namen, in dem wir uns bergen dürfen. Wir glauben nicht nur einfach an den Herrn und an einen Gott, sondern an den Gott und Vater Jesu Christi. Und das wollen wir auch klar bekennen, auch im Gebet. Du bist unser Herr, Herr Jesus. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Und wir danken dir für unsere Zusammenkunft, dass du uns segnen willst, dass du uns begegnen willst, dass du unseren inneren Menschen stärken möchtest, uns hineinführen auch in deine Gedanken, deine Heilsgedanken, in deinen heilsgeschichtlichen Plan, aber auch in persönliche Wegführungen. Und wir danken dir ganz besonders auch in diesen Tagen und bitten dich für unsere Geschwister in Israel, besonders die, die jetzt einberufen wurden, die an der Front stehen, im Gazastreifen oder in Judäa, Samaria oder an der Nordgrenze. Du weißt auch um die Ängste der Familien, die Familien der Entführten. Du weißt um unsere Geschwister aus Sderot, um die Gemeinde, die kleine Gemeinde, die es auch im Gazastreifen gibt. Viel Not und Elend. Herr Jesus, was haben wir mit unseren Sünden doch alles angerichtet? Und wir danken dir, dass dein Wort uns Licht und Hoffnung gibt. Nicht unbedingt für die nächste kurze Zeit, aber aufs Ganze und zum Ende hingesehen. Und da ist so tröstlich, dass das alles in deiner Hand liegt und dass du die Dinge lenkst und leitest, sodass am Ende zu deines Namens Verherrlichung und Ehre etwas Herrliches entstehen darf, unaussprechlich schön. Da preisen und loben wir dich und danken dir, dass du dein Werk mit uns begonnen hast und dass du uns jetzt auch begegnen willst im Wort, in Gemeinschaft, im Gebet und dann nachher auch beim Brechen des Brotes. Gepriesen und gelobt seist du. Danke auch für Holger. Nimm ihn als Werkzeug in deine Hand und rede du durch ihn. Amen.
Guten Abend. Wie führt uns der Heilige Geist? Das ist die spannende Frage, um die es heute Abend gehen soll. Und ich habe an den Anfang dieses Wort aus Römer 8, Vers 14 gestellt, weil das ganz grundlegend ist. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Hier steht nicht, so viele den Geist Gottes empfangen haben, sondern hier steht, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Das ist ein Unterschied. Kinder Gottes werden wir durch Geburt, die Neugeburt aus dem Heiligen Geist. Söhne Gottes werden wir, indem wir uns von dem Heiligen Geist führen, leiten lassen. Sohnschaft ist also gereifte Kindschaft. Und wir sollen keine unmündigen Kinder bleiben, sondern uns durch den Heiligen Geist in unserem Leben jetzt auch ganz praktisch und konkret führen und leiten lassen. Hast du den Heiligen Geist? Das ist die erste grundlegende Frage. Und sie fragt nach der Kindschaft. Hast du den Heiligen Geist? Aber die zweite Frage ist ebenso wichtig. Hat der Heilige Geist dich? Und das ist die Frage nach der Sohnschaft. Und wir wollen uns deshalb heute die konkrete Frage stellen, wie führt uns der Heilige Geist? Halten wir zunächst die Ausgangssituation des Menschen in seiner Gottesbeziehung fest. Seit dem Sündenfall und der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies wird jeder Mensch im Zustand der Trennung von Gott geboren. Wenn meine Eltern in die USA ausgewandert wären, dann wäre ich eben dort geboren. Und so wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind, heißt das, dass eben jeder von ihren Nachkommen und auch wir in der Trennung von Gott geboren werden. Von Anfang an, da haben wir noch gar nichts gemacht. Die Bibel sagt, der Mensch ist tot für Gott. Die Telefonleitung zu Gott ist tot. Kein Signal, kein Freizeichen, keine Verbindung, keine Beziehung. Das habt ihr sicher alle schon mal erlebt, wenn irgendwie was defekt war mit der Telefonleitung. Ihr habt den Telefonhörer am Ohr und nichts. Du schüttelst, du klopfst, nichts. Gar nichts, nur ganz große Stille. Und wie schön, dann selbst dieses wieder zu hören. Ah ja, da ist wieder eine Leitung. Und in dem Moment, wo der Mensch auf den Ruf Gottes eingeht und Jesus als Herrn und Erlöser annimmt, wir nennen das Bekehrung, sendet Gott seinen eigenen Geist, den Heiligen Geist, der sich mit dem Geist des Menschen verbindet. Und dadurch geschieht eine geistliche Neuzeugung aus Gott, eine geistliche Neugeburt, Wiedergeburt. Und durch den im Menschen innewohnenden Heiligen Geist hat der Mensch jetzt wieder eine freie Kommunikationsleitung zu Gott. Die Bibel spricht von inneren geistlichen Augen und Ohren des Herzens, die jetzt wieder für das Reden und Wirken Gottes offen sind. Durch den Heiligen Geist will Gott zu uns reden, sich uns offenbaren, uns zeigen, wer wir sind und wer er ist. Er will uns durch den Heiligen Geist seinen Willen für unser Leben offenbaren und uns dann auch die Kraft schenken, seinen Willen zu tun. Durch den Heiligen Geist will Gott uns auf seine Spur, seine Wege für uns durch dieses Leben führen. Doch die Führung durch den Heiligen Geist geschieht eben nicht wie bei einem automatisch ablaufenden Computerprogramm, durch das wir ferngesteuert werden. Unser Leben ist kein Computerspiel, indem Gott uns am Joystick durch die verschiedenen Levels unseres Lebens führt. Eher schon gleicht die Führung durch den Heiligen Geist einem Navi mit Satellitenverbindung. Und dieses Navi berechnet von Gott her die für unser Leben beste Route und schlägt uns dann vor, welchen Weg wir nehmen sollen, wie wir uns an den Wegkreuzungen unseres Lebens entscheiden sollen. Doch das Navi übernimmt nicht das Steuer. Wir reden hier nicht von autonomem Fahren, sondern es macht uns nur einen Vorschlag für unseren Weg. Und es bleibt unsere Entscheidung, ob wir der Routenempfehlung des Navi vertrauen und darauf eingehen oder ob wir meinen, es besser zu wissen und eine andere Route wählen. Und so ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, sondern er gibt uns eine Routenempfehlung von Gott her für unsere Entscheidungen. Und was wir damit machen, bleibt uns überlassen. Natürlich ist das nur ein hinkendes Bild. Denn der Heilige Geist ist viel mehr als ein Navi, viel mehr als ein lebloses Gerät. Aber bei diesem Bild geht es mir ja jetzt auch eigentlich nur um die Interaktion zwischen Navi und Fahrer. Und hier hatte ich bei unserem Navi nun tatsächlich schon manchmal den Eindruck, dass es sehr betroffen darauf reagiert hat, wenn wir seiner Empfehlung nicht gefolgt sind. Mann, hat das angefangen zu rotieren. Und immer wieder versucht es dann, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Ununterbrochen, bitte wenden, in 10 Metern, in 20 Metern, in 100 Metern, bitte wenden, bitte wenden. Weil es uns eben doch wieder auf die von ihm vorgeschlagene Route führen will. Und erst nach einigen Fehlschlägen der Kurskorrektur gibt das Navi dann endlich auf und berechnet eine neue Route. Also immer bleibt das Navi bemüht, uns trotz unserer Abweichungen und eigenen Entscheidungen an das vorgegebene Ziel zu führen. Aber wenn wir das Navi fragen würden, dann würde es wohl antworten, ich führe euch immer noch ans Ziel. Aber das ist jetzt nicht mehr die kürzeste Route. Und so ähnlich ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wir können den Heiligen Geist mit unseren Entscheidungen unterdrücken, betrüben, dämpfen. Alles biblische Begriffe. Der Heilige Geist wird nicht so schnell aufgeben. Und er wird noch eine Zeit versuchen, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Und die Bibel nennt so ein Wendemanöver wie? Buße. Buße, Umkehr. Doch irgendwann wird die Stimme des Heiligen Geistes verstummen. Er wird uns irgendwann eine neue Route vorschlagen. Aber diese neue Route wird eben nicht mehr der kürzeste Weg, sondern ein Umweg sein. Doch der Heilige Geist wird nicht aufhören, uns weiter an das Ziel Gottes für unser Leben führen zu wollen. Wir müssen allerdings mit den Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen leben. So war es beim Volk Israel. Es kam trotz allen Ungehorsams ins verheißene Land. Na klar, Gott hat sie dahin gebracht. Aber nach 40 Jahren Umweg durch die Wüste. So war es bei Jona. Trotz seiner eigenen Entscheidung gegen das Gebot Gottes. Gott kriegte ihn am Ende wohin? Nach Ninive, na klar. Aber eben auf einem glitschigen Umweg durch den Verdauungstrakt eines Fisches. Das war nicht angenehm. Das hätte nicht sein müssen. Das war die Konsequenz seiner eigenen Entscheidung. Und das mal zu sehen, dass unser eigener Will, unsere eigene Entscheidung eine Rolle spielt, dass aber Gott seine Ziele immer erreicht, aber wie, das hat etwas mit unseren Entscheidungen zu tun. Und bei unseren Entscheidungen geht es immer um dieselbe Grundfrage. Wollen wir unseren eigenen Willen tun oder den Willen Gottes? Und dem Heiligen Geist geht es darum, dass wir den Willen Gottes erkennen und tun. Kolosser 1, die Verse 9 bis 10, da betet Paulus Folgendes. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und Ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Es geht dem Heiligen Geist also darum, dass wir den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen, dass wir dadurch ein Leben führen können, durch das der Herr geehrt wird. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Und dass unser Leben für Gott Früchte trägt und das ist Gott tatsächlich auch wichtig, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Das ist das Programm des Heiligen Geistes mit unserem Leben. Um das tatsächlich zu erleben, müssen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben aber auch Raum geben. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Und erfüllen hat es immer mit Raum zu tun. Das heißt, wir lassen uns mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem wir diesem Heiligen Geist in unserem Leben mehr Raum geben. Mehr Raum in unserer Terminplanung, mehr Raum in unserem Leben, in unserem Herzen, mehr Raum für den Heiligen Geist. Und das Spannende ist, dass diese Aufforderung, lasst euch mit dem Geist erfüllen, eben wieder deutlich macht, das ist nicht einfach per se von sich heraus unser Normalzustand. Selbst von den Aposteln und der Urgemeinde heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie alle in einem Moment den Heiligen Geist empfangen haben, ihre Neugeburt erlebt haben. Das war ein Moment und für immer. Und dann lesen wir aber immer wieder an bestimmten Stellen des Dienstes und der Herausforderungen. Sie wurden aber mit Heiligem Geist erfüllt. Erfüllt. Das ist also etwas, was nicht einfach, wie bei dem Empfang des Heiligen Geistes, immer so von selbst in unserem Leben der Fall ist. Das hat immer etwas damit zu tun, ob wir diesem Heiligen Geist in uns Raum geben oder ihn betrüben, dämpfen, unterdrücken. Und spannend ist, dass diese Aufforderung, lasst euch mit dem Geist erfüllen, von der Grammatik, der griechischen Grammatik her, im Passiv, Imperativ, Präsent steht. Im Passiv, das heißt, das kann ich nicht machen, sondern das muss an mir geschehen. Passiv. Das heißt, das ist nicht mein Ding, sondern das geschieht an mir. Aber jetzt wird dieses Passiv mit dem Imperativ kombiniert. Mit der Befehlsform. Das heißt, ich bin jetzt aufgefordert, etwas an mir geschehen zu lassen. Ich kann es nicht machen, aber ich soll es an mir geschehen lassen. Das ist der Imperativ. Und dann steht das noch im Präsens. Und der Präsens im Griechischen bedeutet, dass das immer wieder neu geschieht. Eine wiederholte Handlung ist, keine, die ein für alle Mal läuft. Also, das ist wunderbar. Wie schon in der Grammatik Gott offenbart. Passiv, Imperativ, Präsens. Lasst euch mit dem Geist erfüllen. Immer wieder neu. Wer die ganze Woche nicht nach dem Heiligen Geist und dem Willen Gottes fragt, mit allem anderen unterwegs und beschäftigt ist, der muss eben nicht denken, dass gerade in dem Moment und bei der Frage, wo es uns wichtig ist, der Heilige Geist dann sofort auf der Matte steht und uns den Willen Gottes offenbart. Hier liegt die Ursache für viel Orientierungslosigkeit, auch unter Christen, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes in uns permanent ignorieren, wird diese immer leiser und schließlich verstummen. Und dann kommt es zum Schweigen Gottes, so wie Abraham das 13 Jahre auch erlebt hat. Wir verlieren nicht die Gotteskindschaft, wir verlieren nicht Berufung und die Gnadengaben Gottes, aber dann schweigt Gott meine ganze Zeit in unserem Leben. Wir können nicht die Stimme des Heiligen Geistes ständig ignorieren an dem einen Punkt, wo wir sie nicht hören wollen, aber meinen, bei den Punkten, bei denen es uns wichtig ist, da machen wir einfach so weiter. Dann sagt Gott, nein,
Das ist der Punkt, mit dem ich und an dem ich mit dir reden und weitermachen möchte. Und wir sagen, aber Herr, wir würden lieber die Sachen. Das ist jetzt dran. Und wir denken immer wieder mit unserem religiösen Aktivismus, dann einfach das zu übertünchen und mit anderen Dingen weitermachen zu können, solange diese wesentliche Frage immer noch nicht geklärt ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Dingen, die Gott uns bereits gezeigt hat, auch gehorchen. Denn nur dann wird es zu weiteren Offenbarungen seines Willens in unserem Leben kommen. Und damit komme ich jetzt ganz konkret zu der Frage, wie führt der Heilige Geist? Der Heilige Geist führt uns auf ganz vielfältige, unterschiedliche Weisen. Er führt uns sowohl auf interne als auch auf externe Weise, also von innen her oder von außen her. Schauen wir uns einmal an, wie die interne Führung des Heiligen Geistes geschieht. Das Erste und Wichtigste, die interne Führung des Heiligen Geistes geschieht wodurch? Durch Gottes Wort. Na klar, durch Gottes Wort. Das ist das erste und wichtigste Mittel, durch das der Heilige Geist uns führt. Die Bibel ist das Hauptmedium, durch das der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht. Es gibt im griechischen Grundtext der Bibel zwei Begriffe für Wort. Den einen kennt ihr alle, Logos. Logos meint die Gesamtheit des Wortes Gottes. Im Bild gesprochen den Stausee mit seiner ganzen Wasserfülle. Und dann gibt es noch ein zweites Wort im Griechischen für Wort. Rhema. Und Rhema ist das persönlich zugesprochene Wort. Das ist abgeleitet von Reo. Und das bedeutet fließen. Fließen. Also Rhema ist das fließende Wort Gottes. Das Wasser des Lebens, das aus dem großen Stausee des Logos durch den Wasserhahn des Heiligen Geistes in unser persönliches Leben fließt. Der Heilige Geist macht mir Gottes Wort lebendig, spricht es mir persönlich zu, macht aus dem Logos das Rhema. Das ist ja das Besondere, da sitze ich und habe ein Wort tausendmal gehört, das kenne ich. Aber irgendwann spricht Gott es durch den Heiligen Geist so in mein Leben rein, dass es mit einmal einschlägt und ist, als höre ich es zum ersten Mal. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Moment, wo Gott in unserem Leben aus dem Logos das Rhema, diesen persönlichen Zuspruch macht. Und das kann beim persönlichen Lesen der Bibel oder unter der Predigt des Wortes Gottes geschehen. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen, unter die Predigt zu kommen. Denn hier zeigt mir Gott durch das Wort sein Wesen, sein Willen. Hier spricht Gott hinein in mein Leben. Dabei ist ganz wichtig, der Heilige Geist führt nie im Widerspruch zu Gottes Wort, sondern immer in Übereinstimmung mit dem Wort der Bibel. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass Menschen in ihrem Leben eine Entscheidung treffen, die ganz diametral dem Wort Gottes entgegengesetzt ist. Ganz eindeutig gegen Gottes Wort. Und dann spreche ich mit der entsprechenden Person. Und dann meint sie zu mir, ja, das stimmt schon, aber mir hat der Heilige Geist gezeigt. Bei mir ist das alles jetzt ganz anders. Bei mir gilt das gerade nicht. Bei mir hat Gott gesagt, ich darf das trotzdem. Behauptete Führungen des Heiligen Geistes, die im Widerspruch zur Bibel stehen, sind ganz sicher eine Lüge des Teufels, Täuschung und Selbstbetrug. Ich kann dir nicht sagen, wen du heiraten sollst. Aber ich kann dir sagen, dass es nach dem Wort und Willen Gottes nur ein Christ sein kann. Ich kann dir nicht sagen, wann ihr heiraten sollt. Aber ich kann dir sagen, dass ihr nicht unverheiratet zusammenziehen und nicht vorehelichen Sex haben sollt. Denn zu all diesen Fragen nimmt die Bibel klar Stellung. Und hier gibt es keine individuellen Sonderwege. Das ist Lüge, Selbstbetrug. Und so klären sich viele Fragen, erstaunlich viele Fragen unseres Lebens schon auf dieser Ebene. Ja, der Heilige Geist führt uns durch das Wort Gottes. Eine zweite Art der internen Führung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns auch durch den Frieden Gottes in unseren Herzen. Philipper 4, 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also indem wir unsere Anliegen vor Gott bringen, muss der Sorgengeist weichen und der Friede Gottes bekommt Raum in unseren Herzen, in unserem Denken. Wir ruhen mit unseren Anliegen am Herzen unseres Herrn. Und damit werden auch unsere Gedanken, die vorher so chaotisch durcheinander gekreist sind, damit werden auch unsere Gedanken jetzt wieder ruhig. Und der Heilige Geist kann uns jetzt auch in unseren Gedanken leiten. Denn im Gebet rede ich nicht nur mit Gott, sondern Gott auch mit mir durch den Heiligen Geist. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Indem ich Gott meine Werke im Gebet anbefehle, mache ich was? Ich übergebe ihm die Befehlsgewalt darüber. Das steckt doch in dem Wort anbefehlen schon drin. Anbefehlen heißt, ich gebe das unter die Befehlsgewalt Gottes. Ich ordne meinen Willen seinem Willen unter. Und aus dieser Haltung heraus kann der Heilige Geist in mir die Gedanken wirken, die dann auch vor Gott Bestand haben. Das ist aber dünnes Eis. Denn wir alle kennen das Gewirr von Stimmen und Gedanken in uns. Und es ist nicht einfach, hier aus all den Stimmen die Stimme des Heiligen Geistes herauszuhören. Und deshalb gibt uns Gott einen inneren Schiedsrichter. Davon lesen wir in Kolosser 3, Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das griechische Wort, das hier für regiere steht, braboio, das bedeutet Schiedsrichter sein. Entscheiden, lenken, regieren. Der Friede des Christus will also in unseren Herzen wie ein Schiedsrichter bestimmte Entscheidungen durch seinen Frieden bestätigen oder aber durch das Fehlen seines Friedens abpfeifen. Frieden über eine Entscheidung zu haben, ist also durchaus eine Art, wie uns der Heilige Geist führen will. Aber Achtung! Diese Art der inneren Geistesleitung ist sehr störanfällig. Wir bewegen uns hier auf einer massiv subjektiven Ebene. Selbsttäuschung und Selbstbetrug sind so starke menschliche Triebkräfte. Und wenn man etwas sehr will, dann kann man sich diesen inneren Frieden auch einreden. Und deshalb sollten wir hier zwei Dinge beachten. Das erste, Wenn uns der Friede des Christus über einer inneren Entscheidung fehlt, dann dürfen wir diese innere Haltelinie nicht überfahren. Fehlender Friede über eine Entscheidung ist eine rote Ampel. Wenn wir aber umgekehrt inneren Frieden über eine Entscheidung haben, ist dies für sich allein noch keine grüne Ampel. Das allein reicht nicht. Hier gilt der alte biblische Grundsatz aus 5. Mose 19, Vers 15. Nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Wir sollten also unseren subjektiv empfundenen Frieden unbedingt noch einer externen Prüfung unterziehen. Und das wichtigste Mittel für eine externe Prüfung bleibt auch hier das Wort der Bibel. Wenn die Sache im Widerspruch zum Wort Gottes steht, dann kann der Friede in uns unmöglich der Friede des Christus sein. Es ist eine Täuschung. Auch der Rat geistlich reifer Geschwister kann so ein Mittel externer Prüfung sein. Denn die Geschwister sind uns ja von Gott zur Korrektur geschenkt. Und das dritte Mittel interner Führung durch den Heiligen Geist, das habe ich extra aufgenommen, weil es so oft angesprochen wird. Ich dachte, das kannst du nicht verschweigen. Der Heilige Geist kann uns im Einzelfall auch durch Träume und Visionen führen. Paulus hat das erlebt, als er auf seiner zweiten Missionsreise in Asien missionieren wollte, der Heilige Geist ihn aber in Europa haben wollte. Apostelgeschichte 16, 9 bis 10. Und gerade bei Menschen in den Gebieten des Islam hören wir häufig davon. Aber auch hier gilt das schon oben Gesagte. Wir sollten Träume und Visionen nie als einzige Entscheidungsgrundlage nehmen. Hier besteht ein starkes Einfallstor für die Verführung des Feindes. Auch hier gilt, nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Wir sollten also auch unsere Träume und Visionen unbedingt einer externen Prüfung unterziehen. Ganz spannend für mich, das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, Apostelgeschichte 16, Vers 10. Da hat der Apostel Paulus diese Vision von dem makedonischen Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und da steht ausdrücklich in Apostelgeschichte 16, Vers 10, er, Paulus, hatte diese Vision, ganz allein er. Dann steht aber auch in diesem Vers, wir schlossen daraus, dass der Herr uns nach Mazedonien führen wollte. Was wird deutlich aus diesem Wechsel von ich zu wir? Ich hatte die Vision, wir schlossen daraus. Na, dass Paulus nicht hingegangen ist und gesagt hat, ich habe eine Vision, alles hinter mir her, zack, zack. Sondern Paulus hat gesagt, Leute, das hatte ich heute, was haltet ihr davon? Und dann haben die miteinander darüber geredet und dann haben sie gemeinsam eine Schlussfolgerung daraus gezogen. Und dann ging's nach Europa. Prüfung ist doch kein Unglaube und kein Betrüben des Heiligen Geistes. Nur der Lügengeist scheut die Prüfung. Der Heilige Geist hat nie etwas dagegen, sich prüfen zu lassen. Hat er uns doch selbst gesagt, 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt nämlich noch viele andere. Wie können wir die Geister prüfen? Mit der Bibel in der Hand. Und ich werde es nicht müde, immer wieder zu sagen, der Heilige Geist wirkt und führt nie im Widerspruch zum Wort Gottes. Und damit komme ich zur externen Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Die externe, also von außen kommende Führung des Heiligen Geistes geschieht erstens durch Glaubensgeschwister. Ja, tatsächlich, der Heilige Geist wirkt nicht nur in mir, sondern auch in meinen Brüdern und Schwestern, die ebenfalls Träger des Heiligen Geistes sind. Sprüche 15, Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und wieder. Achtung! Die Auswahl der Ratgeber entscheidet oft bereits über den Rat, den wir erhalten. Wir wissen doch meist ganz genau, was wir von wem hören werden. Und oft suchen wir uns deshalb genau die Menschen als Ratgeber aus, die uns genau das sagen werden, was wir hören wollen. Und deshalb entscheidet die Auswahl des Ratgebers oft bereits über den Rat, den wir erhalten werden. Und deshalb sollten wir unbequeme Ratgeber nicht scheuen. Es sollten vor allem geistlich erfahrene Menschen sein. Ich denke da immer an den Rehabiam, 1. Könige 12. Der hat den Rat der älteren Ratgeber seines Vaters verlassen und hat sich beraten lassen von den jungen Leuten, mit denen zusammen er schon im Buddelkasten gespielt hat. Und er ist damit schmählich gescheitert. Darum sind wir doch die Alten mit den Jungen. Das ist doch das Wichtige, warum Gemeinde alle Generationen sich vereinigt, damit wir uns gegenseitig helfen, beraten, ansprechen. Natürlich müssen wir auch den Rat der Geschwister am Wort prüfen. Es gibt auch fleischlichen Rat. Denkt an Petrus und Jesus, Matthäus 16, 22, als der Herr vom Kreuz spricht, da sagt Petrus, was, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan, denn du sinnst auf das, was der Menschen ist und nicht auf das, was von Gott ist. Und das ist immer die Gefahr, dass wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, wir uns so mit ihnen identifizieren und die tun uns so leid und wir fühlen so mit, dass wir ihnen das Kreuz unbedingt ersparen wollen und ihnen dann einen Rat geben, der das umgeht und der leichter ist und ach, das ist nicht schön. Und ich möchte nicht wissen, wie oft dann auch gilt, du denkst menschlich, aber nicht das, was göttlich ist. Das Kreuz gehört dazu und manche Entscheidungen sind unglaublich schwer und doch genau die richtigen. Ein Kriterium, das sich unserer Beeinflussung weitestgehend entzieht, ist die Führung des Heiligen Geistes durch offene und verschlossene Türen. Offenbarung 3, 7, 8. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand wird öffnen. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und dann noch 1. Korinther 16, 8 bis 9, da schreibt der Apostel Paulus, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und der Widersacher sind viele. Gott öffnet und schließt Türen. Und wenn Gott Türen schließt, dann ist es sinnlos, dagegen anzurennen. Doch wenn Gott Türen öffnet, dann dürfen wir auch im Glauben hindurchgehen. Und dabei muss eben bei einer geöffneten Tür nicht alles glatt gehen. Paulus schreibt es ja hier in 1. Korinther 16. Er erlebte beides gleichzeitig. Eine von Gott geöffnete Tür und viele Widersacher. Gleichzeitig. Also geöffnete Türen und die rechten Wege bedeutet nicht, dass das immer alles leicht und glatt ablaufen muss. Und vor allem vergesst nicht, auch geschlossene Türen sind eine gnädige Führung des Heiligen Geistes, um uns vor eigenen Wegen zu bewahren. Wie oft habe ich das erlebt, da ging die Tür zu, durch die ich so gerne durch wollte. Was habe ich gehadert, was war ich unzufrieden mit ihm? Und später, Mann, ein Glück, Danke, 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 dass du diese Tür zugemacht hast. Und wenn der Heilige Geist eine Tür schließt, dann öffnet er meist eine andere. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16, 6, 7, was wir eben schon hatten, nur jetzt mal von einem anderen Aspekt aus betrachtet. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Wir wissen nicht, wie dieses von dem Heiligen Geist verhindert worden sein und dieses der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht, wie das konkret ausgesehen hat. Aber die Schilderung klingt mir nach verschlossenen Türen, nach verbauten Reisemöglichkeiten, nach unpassierbaren Straßen, nach fehlenden Genehmigungen oder. Und kurz danach weist Gott ihnen den Weg nach Europa. Und der Hammer bei dem Ganzen, ja, selbst Missionsreisen sind nicht per se richtig. Selbst Missionsreisen sind nicht per se richtig. Es geht nicht darum, irgendetwas Gutes zu tun, sondern in der Spur Gottes für mein Leben unterwegs zu sein. Und deshalb schenkt der Heilige Geist neben offenen, danke, auch verschlossene Türen. Was aber, wenn wir in einer konkreten Angelegenheit mehrere Möglichkeiten haben, die alle gleichermaßen nicht gegen das Wort Gottes verstoßen und der Heilige Geist gibt dir keine Weisung, zumindest nicht so, dass du sie verstehst. Was dann? Du solltest eine Zeit warten und beten, nicht gleich mit den Hufen scharren und los, eine Zeit warten und beten. Doch meist ist keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Irgendwann musst du entscheiden und losgehen. Und es gibt keine biblische Verheißung, dass Gott uns bei jeder Entscheidung unseres Lebens im Voraus wissen lässt, was er in dieser konkreten Sache will. Doch Gott führt uns eben auch dann, wenn wir seine Führung gar nicht bemerken. Nach Römer 12, Vers 2 möchte Gott uns durch Erneuerung unseres Denkens so verändern, dass wir prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Und das ist ein ganz unspektakulärer Prozess, in dem der Heilige Geist in uns über die Jahre hinweg ein erneuertes Denken wirkt. Aufgrund dessen wir oft auch ohne außergewöhnliche Zeichen und Führungen Gottes prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Und dann dürfen wir unserem himmlischen Vater alles im Gebet hinlegen, sein Wort dazu befragen, nüchtern die Fakten prüfen, unseren Verstand einsetzen, ja, auch der ist ein Geschenk Gottes, Menschen um Rat fragen, Vorteile und Nachteile ganz nüchtern abwägen und dann darauf achten, ob der Friede Gottes als Schiedsrichter in uns die Aktion abpfeift oder nicht. Wenn nicht, dann dürfen und sollen wir uns ganz fröhlich entscheiden und im Vertrauen auf die Führung Gottes losgehen. Denn nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Ich habe das so oft erlebt, dass ich sitze im Auto, im Bild gesprochen, und bete, und wohin soll ich fahren? Kommt nichts. Ja, und dann mache ich an, fahre die ersten Schritte, und dann kommt im Prozess mit einmal von Gott die Führung, offene Türen, verschlossene Türen. Und dann wird im Prozess
von Gott sein Wille klar und er führt mich. Und wenn wir dann losfahren, dann bitten wir den Herrn, dass er sich uns bei einem eigenen Weg so in den Weg stellen möge, wie er das einst bei Biliam gemacht hat. Ja, bete ich, Herr, dann stell dich mir den Weg, wenn das verkehrt ist. Aber ich gehe jetzt im Vertrauen auf dich los. Denn oft führt uns Gott eben nur Schritt um Schritt und lässt uns nicht hinter die nächste Kurve schauen. Das wollen wir ja immer. Wir wollen ja schon immer gleich wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und der Herr sagt, ich bin hinter der nächsten Kurve. Also geh jetzt mal den nächsten Schritt einfach nur mit mir. Und dann will der Heilige Geist uns eben nicht ins Wissen, sondern ins Vertrauen führen. Und dieses Vertrauen ist wichtiger als alles Wissen. Und da hat Gott uns eine ganz große Verheißung mit auf unseren Weg gegeben. Und das ist mein Schlussvers, den ich euch auch mitgeben möchte. Psalm 32, Vers 8. Da macht Gott dir eine ganz konkrete, persönliche Verheißung. Ich will, das ist ein Wille, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Und auf diese Zusage Gottes können wir uns verlassen. Wenn wir uns ganz ihm überlassen, wird er genau das in unserem Leben tun. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast. Und wir danken dir, dass du durch den Geist in uns wohnst. Und dass du jetzt diese Kommunikationsleitung zu dir uns wieder schenkst. Dass du zu uns redest, dass du dich uns offenbarst, dass du uns führst durch deinen Geist von innen und von außen her. Und dass du einen guten Weg für uns hast und dass du uns deinen Weg führen möchtest. Und wir bitten dich immer wieder neu, dass du uns deine Spur finden lässt, dass wir immer wieder neu unseren Willen, deinem Willen unterordnen, unsere Wege dir anbefehlen, unter deine Befehlsgewalt stellen und du dann in dieser wunderbaren Weise die Führung in unserem Leben übernimmst und uns genau an das Ziel führst, Herr, das du für uns in deinem Plan vorgesehen hast. Und das wirst du erreichen, Herr. Dafür danken wir dir. Und ich wünschte mir, dass wir es mit möglichst wenig Umwegen hinkriegen, dass du uns an deine Ziele mit uns bringen kannst. Aber danke, Herr, dass du uns nie aufgibst. Wir loben deinen Namen. Amen.